Wir stehen, meine Damen und Herren, an einem entscheidenden Einschnitt unserer Geschichte. Deutschland war 1945 besiegt. Es wurde 1949 politisch organisiert. Und 1962 wird sich entscheiden, ob seine Teilung besiegelt wird. Nach 12 Jahren Bundesrepublik müssen wir Wünsche als Illusionen erklären. Die bisherige Wiedervereinigungspolitik ist gescheitert. Es gibt heute offensichtlich keinen erkennbaren Preis für die Wiedervereinigung außer dem der Aufgabe der Freiheit. Der Streit darum, verehrter Herr Kollege, ob das jemals anders war, ist fruchtlos. Die Frage jetzt heißt nur, ob wir uns mit dieser Feststellung und mit einem bedauernsvollen Achselzucken begnügen wollen. Ich meine, die Wiedervereinigung darf für uns nicht von der Tagesordnung verschwinden, nur weil sie im Augenblick und auf unabsehbare Zeit aussichtslos ist. Dann ist ja gut, wenn wir uns darin einig sind. Sie hat für uns zu jeder Zeit mehr zu sein als ein geläufiges Lippenbekenntnis. Und ich meine auch, wir haben jede Entscheidung auf ihre Folgen für das deutsche Selbstbestimmungsrecht zu prüfen. Die Idee der Freiheit, die die meisten von uns über das sonst Trennende hinweg vereint, ist keine defensive Idee. Sie ist offensiv und auf ihre umfassende Verwirklichung in der Welt gerichtet. Die bloße Defensive würde den Westen insgesamt und die Bundesrepublik im Besonderen in die sichere Niederlage führen. Die Bundesrepublik ist, so will mir scheinen, im Ganzen gesehen gegen den ideologischen Bacillus des Kommunismus gefeit. Unsere Sorge um die Sicherheit entspringt nicht der Angst vor weltanschaulicher Zersetzung. Wir brauchen uns vor dem Kommunismus als Idee nicht zu fürchten, und daraus hat die Politik praktische, positive Konsequenzen zu ziehen. Wir haben uns zu den Menschen in der Zone hinzuwenden. Das Herz der Nation schlägt hier, aber das Gewissen lebt vor allem in der Unterdrückung drüben. Und ohne das Gewissen können wir nicht leben. Der 13. August greift noch tiefer als der 17. Juni. Ich habe vor wenigen Tagen von einem Arzt einen Brief bekommen. Er sagt, ich darf zitieren, der Wunsch herauszukommen nimmt nach der totalen Abschnürung epidemische Formen an. Mindestens 95% der Flüchtenden werden gefasst und gehen einem grausamen Schicksal entgegen. Sehen Sie sich bitte, so heißt es weiter in diesem Brief, die blutenden Fleischklumpen an, die uns eingeliefert werden. Und zwar in immer steigender Zahl, weil die einfachen Grenzer auf Befehl der Offiziere erbarmungslos mit den Bajonetten zuschlagen mussten, sonst wären sie dran. Geben Sie der hiesigen Bevölkerung eine Hoffnung, damit die von Woche zu Woche steigende Selbstmordkurve endlich fällt, die zu Weihnachten Böses ahnen lässt. Das, meine Damen und Herren, ist die erschütternde Realität in unserem Lande, der wir, die freien Deutschen, ins Auge sehen müssen. Wir alle sollten es als unsere gemeinsame Aufgabe betrachten, der Bevölkerung der Bundesrepublik klarzumachen, dass die bloße Erhaltung des Bestehenden nicht ausreicht. Wir werden unsere Freiheit nur erhalten, wenn wir um die Freiheit der 17 Millionen ringen und bereit sind, unsere Aktivität, unseren Einfallsreichtum, unsere Wirtschaft, unsere Zivilcourage und unsere Freundschaften in der Welt darauf zu konzentrieren. Die Bundesrepublik wird sich den Rundumblick angewöhnen müssen, zu dem Berlin seit Jahren gezwungen ist. Denn wir können nicht die Tatsache ignorieren, dass wir nicht nur Nachbarn des kommunistischen Ostens sind und bleiben werden, sondern vor allem, dass wir unseren Landsleuten nicht den Rücken zuwenden dürfen. Wir müssen in Zukunft wirklich alles tun und nicht nur darüber reden, um ihnen wenigstens die Hand reichen zu können. Dabei wird es mit der bloßen politischen Abwehr, mit dem Einigeln, nicht getan sein. Denn noch niemals ist ein diktatorisches Regime durch lethargische Unaktivität daran gehindert worden, neue Forderungen zu stellen. In Ost-Berlin schaltet man um auf den nationalen Ton. Was wir nicht fordern, meine Damen und Herren, was wir nicht fordern, das werden die anderen unter ihrem Zeichen verlangen. Das Scheitern der bisherigen Wiedervereinigungspolitik darf nicht zu leichtfertigen Vorwürfen gegenüber unseren Freunden in der Welt führen. Sie haben sich auf das gemeinsame Ziel verpflichtet, aber nicht dazu, deutsche Politik zu betreiben. Wir werden Ihre Hilfe bekommen, aber wir können von keinem von Ihnen erwarten, dass Sie sich unseren Kopf mehr zerbrechen, als wir es selber tun. Der amerikanische Präsident hat in seinem Interview mit der Izvestia richtig erklärt, dass offensichtlich die Wiedervereinigung nicht gegen den Willen der Sowjetunion erreicht werden kann. Daraus würde folgern, dass wir uns, um sie zu erreichen, um eine Verbesserung der Beziehungen zur Sowjetunion zu bemühen hätten. Das scheint in der heutigen Situation fast aussichtslos. Und wir sind uns sicher darüber einig, dass wir niemanden als Freund des deutschen Volkes empfinden können, dessen Haltung und Politik unsere Landsleute drüben peinigt und die Wiederherstellung unserer staatlichen Einheit verhindert. Die vor uns liegenden internationalen Verhandlungen werden auch darüber entscheiden, ob für Deutschland die Voraussetzungen für eine andere Art des Verhältnisses zur Sowjetunion gegeben sind. Aber wir dürfen uns darüber keine Täuschung hingeben. Die gegenwärtige Krise überlagert nur unsere Aufgabe mit der Großmacht im Osten in ein Verhältnis zu kommen, das uns im vollen Einvernehmen mit unseren Verbündeten der Lösung der deutschen Frage auf dem Boden des Selbstbestimmungsrechts näher führt und damit die im beiderseitigen Interesse liegende Normalisierung der Beziehungen ermöglicht. Wir sollten uns, meine Damen und Herren, alle darin einig sein, dass wir unsere Probleme nur politisch und nicht militärisch lösen können. Von dieser Erkenntnis spürt man in der Regierungserklärung leider zu wenig. Ich wende mich nicht gegen das Gewicht der ernsten militärischen Fragestellungen in der Regierungserklärung, sondern ich beklage den Mangel des politischen Gegengewichts. In diesem Zusammenhang möchte ich zu einer Einzelfrage sagen. An der Stelle der Regierungserklärung, wo von unseren Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten die Rede ist, hätten wir gern ein offeneres, wenn möglich freundschaftliches, dem Ausgleich dienendes und der Zukunft zugewandtes Wort an die Adresse der uns benachbarten Völker im Osten gehört. Die Haltung der Bundesrepublik muss von zwei Grundsätzen bestimmt sein. Erstens, die Deutschen lassen sich heute in ihrer Friedensliebe von keinem anderen Volk übertreffen. Und diejenigen hier, die mit fast 40% der Mandate die Opposition in diesem Hause stellen, stehen, wo immer es darauf ankommt, an der Spitze derer, die sich gegen die Verleumdungskampagne gegen unser Volk richtet, als ob es revanchistisch, kriegslüstern oder neonazistisch war. Und sei, denn so ist es nicht, sondern das ist ein Teil eines Feldzuges, nicht nur zur Verleumdung der Bundesrepublik, sondern auch zur Zersetzung des Lagers der Demokratie. Zweitens, die Bundesrepublik ist bereit und muss bereit sein, entsprechende eigene Beiträge, die aus ihrer und der Friedensliebe ihrer Bevölkerung sich ergeben. Zu diesem zweiten Punkt hat die Bundesrepublik, so meine ich, in der Vergangenheit keine rühmliche Rolle gespielt. Es wird unerlässlich sein, deutsche Vorstellungen zu den Problemen der Rüstungskontrolle und Rüstungsbegrenzung, aber vor allem auch für die Grundsätze eines Friedensvertrages zu erarbeiten. Sie hätten vom Selbstbestimmungsrecht auszugehen, seine unerlässlichen Folgen für die freie Gestaltung unserer inneren Verhältnisse zu entwickeln und zu formulieren vor allem inwieweit nach außen unser legitimes Sicherheitsbedürfnis mit den Interessen aller unserer Nachbarn in Einklang gebracht werden kann. Im Übrigen könnte ich mir vorstellen, dass wir auch international einen Schritt weiterkommen, wenn die Grundsätze eines Friedensvertrages für ganz Deutschland erörtert werden und versucht wird, einer Einigung hierüber näher zu kommen unter bewusster Ausklammerung der heute vorhandenen tatsächlichen Teilung. Ich halte es jedenfalls für erforderlich, dass nicht nur die Bundesrepublik, sondern der Westen überhaupt seine positiven Vorstellungen von einem Frieden mit und für Deutschland, und das heißt zugleich einer Entspannung in Mitteleuropa, den sowjetischen Vorschlägen entgegenstellt. Jenen Vorschlägen, die das Wort Frieden missbrauchen und bei ihrer Durchführung nur zu einer Verschärfung der internationalen Lage beitragen würden. Mit einer derartigen Politik werden wir unsere Freunde entlasten und neue Freunde gewinnen. Wir können hier sinnvoll anknüpfen an zwei Dokumente, die im vorigen Bundestag ungeachtet vieler Spannungen zustande gekommen sind. Ich meine die Berliner Entschließung vom 1. Oktober 1958 und ich meine die Erklärung des Herrn Bundestagspräsidenten vom 30. Juni 1961. Beide gewichtige Äußerungen und zusätzliche Hinweise auf den Friedensvertrag sind, sofern die Berichte darüber stimmen, im Koalitionsabkommen festgehalten. Uns scheint, dass die Regierungserklärung dahinter insoweit in entscheidender Weise zurückbleibt. Im Übrigen sind auch wir der Meinung, dass die Frage der Ostgrenze erst in einem Friedensvertrag mit einer gesamtdeutschen Regierung geregelt werden kann. Und ich unterstreiche, was wir früher gesagt haben, nämlich, dass wir keine Politik hinter dem Rücken der heimatvertriebenen Landsleute machen dürfen. Meine Damen und Herren, meine Landsleute, meine Freunde und ich begrüßen die positive Erklärung der Regierung für die Entwicklungsländer, der ich hinzufügen möchte, dass es für die Bundesrepublik darauf ankommt, bei uns funktionierende Modelle nicht schematisch übertragen zu wollen und dennoch darauf zu achten, dass sich unsere Maßnahmen in eine sinnvolle Gesamtplanung der betreffenden Länder einordnen. Wir sollten jedenfalls alles unterlassen, was irgendwo Hindernisse auf dem Wege zur Selbstbestimmung erhalten würde. Der europäische Zusammenschluss gehört zu den entscheidenden positiven Strömungen unserer Zeit, die eine geschichtsbildende Kraft haben. Wir sind erfreut, dass sich diese Entwicklung trotz zeitweiser Verkrampfungen über den engeren Rahmen hinaus erfolgt, über den engeren Rahmen hinaus vollzieht, und wir hoffen, dass es zu einer verstärkten parlamentarischen Mitwirkung und Kontrolle in der Europäischen Gemeinschaft kommen wird. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, dass meine Freunde bei aller uneingeschränkten Anerkennung unserer Freundschaft zu Frankreich immer der Meinung waren, dass das freie Europa nicht ohne England vorstellbar ist. Wir haben die Hoffnung, dass insbesondere auch Dänemark und Norwegen den Weg in diese Gemeinschaft finden werden, deren Grundsätze es auch möglichst neutralen oder allianzfreien Ländern erleichtern sollten, Mitglied zu werden oder sich wenigstens zu assoziieren. Mit ernster Sorge und in aufrichtiger Freundschaft denken wir in diesem Augenblick an das tapfere finnische Volk. Unser Bündnissystem ist weiterzuentwickeln. Dabei möchte ich ausdrücklich das Prinzip unterstreichen, dass wir bereit sein müssen, unseren Verpflichtungen nachzukommen. Das beinhaltet auch das Mittragen der Risiken. Dabei wird es überhaupt keine Opposition um der Opposition halber geben. Wir werden die Verpflichtungen, die sich aus unserer Mitgliedschaft zur NATO ergeben, bejahen, sofern sie vernünftig, sinnvoll und vertragsgemäß sind. Über die Wehrdienstzeit werden wir im zuständigen Ausschuss mitberaten. Wir bleiben, meine Damen und Herren, neuerdings in Gemeinschaft mit der Regierung bei einem Nein zur deutschen Verfügungsgewalt über Atomwaffen. Nach dem Interview des amerikanischen Präsidenten mit der Esvestia weiß wohl auch jeder Mann, dass die Bundesrepublik keine Atomwaffen bekommen wird. In der Regierungserklärung hat der vierte Bundeskanzler den dritten Bundeskanzler dementiert. Der bekanntlich wiederholt Atomwaffen ohne die jetzt vorgebrachte Einschränkung gefordert hat. Meine Damen und Herren, die Idee einer NATO-Atommacht muss nach Gesichtspunkten der politischen Klugheit und der militärischen Zweckmäßigkeit entschieden werden. Unter die politischen Gesichtspunkte rechne ich an erster Stelle. Dass jedes amerikanische Disengagement von Europa vermieden werden muss. Die Einheitlichkeit des Bündnisses muss erhalten bleiben, indem wir uns doch wohl nicht diskriminiert fühlen. Schließlich sollten wir keine Veranlassung zu einer im Prinzip gleichgearteten Bewaffnung des Warschauer Paktes geben. Zu den militärischen Gesichtspunkten gehört eine Bewaffnung, die das Bündnis als Einheit betrachtet und bereits das konventionelle Risiko für die andere Seite steigert, obwohl jeder Konflikt in Europa die Gefahr einer schnellen Ausweitung zu einem atomaren Krieg in sich bergen würde. Die Bundesrepublik darf sich also nicht drängen und sie darf keinesfalls das erste Land sein, das faktisch zusätzlich nuklear ausgerüstet wird. Im Übrigen gibt es keinen Grund, unseren Verbündeten zu misstrauen, notfalls auch das letzte Risiko in den Fragen der gemeinsamen Lebensinteressen einzugehen. Es gibt ein natürliches Interesse unseres Volkes, dass Entscheidungen über Tod und Leben nicht über den Kopf seiner Regierung hinweg getroffen werden können. Die Beachtung dieses Interesses moet zich in vormen vollziehen, die das Vertrauen innerhalb der Allianz nicht gefährden und politisch und militärisch gleichermaßen wirksam sind. Wir halten das Vorprellen der Bundesregierung in dieser Frage für völlig unangebracht. Allgemein ist eine gewisse Zurückhaltung dem Ansehen der jungen deutschen Demokratie durchaus bekömmlich. Für Fragen der europäischen Sicherheit hat die Bundesregierung, wenn wir ihre Erklärung richtig verstehen, praktisch jedes Regionalabkommen abgelehnt. Das ist jedenfalls eine Änderung von Ansichten, die der Verteidigungsminister früher geäußert hat. Nach unserer Auffassung kann eine gleichwertige und kontrollierte Rüstungsbegrenzung als Ansatz eines über seinen engeren Rahmen hinausgehenden Abkommens wertvoll sein. Jedenfalls wird man diesem Thema nicht gerecht, wenn man von unserer Seite jeden gedanklichen Beitrag dazu überhaupt ablehnt, zumal er von unseren Verbündeten erwartet wird. Meine Damen und Herren, für die bevorstehenden Verhandlungen hat die Bundesregierung drei Grundsätze genannt. Drei Grundsätze, deren Reihenfolge den Eindruck erweckt, als ob die Bundesregierung die eigentliche Gefahr darin erblicke, wir könnten innerhalb des Atlantischen Bündnisses einen minderen Status erhalten oder als sollte die Sicherheit der Bundesrepublik ein Verhandlungsgegenstand sein. Niemand schätzt unsere Sicherheit gering ein. Aber nach meinen Informationen trifft das nicht den Kern. Es muss uns allen darum gehen, dass es mit unseren Freunden eine gemeinsame Deutschlandpolitik gibt. Zu einer solchen Politik gehört die Erkenntnis, dass es keine ausreichende Sicherheit für die Bundesrepublik gibt, wenn wir Berlin nicht stark und lebensfähig erhalten oder gar unseren Anspruch auf das Selbstbestimmungsrecht aufgeben. Als am 27. November 1958 Khrushchevs Ultimatum bekannt gegeben wurde, habe ich am selben Tage erklärt, der Plan einer entmilitarisierten freien Stadt West-Berlin laufe darauf hinaus, die rechtliche und wirtschaftliche Zugehörigkeit zur Bundesrepublik zu durchschneiden. Ich bedauere, in diesem Punkt Recht behalten zu haben. Wir erkennen dankbar die bewährten Garantien der drei Westmächte für die Lebensfähigkeit, die Sicherheit und die Freiheit West-Berlins an. Wir brauchen insofern noch keine Sorgen zu haben und können uns auf das gegebene Wort unserer Freunde verlassen. In den letzten Tagen hat es eine Reihe von Gerüchten oder Spekulationen gegeben, wonach angeblich die bisherigen staatsrechtlichen Beziehungen zwischen Berlin und Westdeutschland verändert oder durch einen Vertrag ersetzt werden sollten. Lassen Sie mich hierzu sagen, das Verhältnis Berlin zur Bundesrepublik ist eine Sache des politischen Willens der freien Deutschen, wie er sich im Grundgesetz und in der Berliner Verfassung ausdrückt. an diesem Grundsatz etwas zu ändern, erforderte eine Verfassungsänderung, und dafür wird es in diesem Hause keine Mehrheit geben. Die Zugehörigkeit Berlins zur Bundesrepublik ist bekanntlich durch die alliierten Vorbehalte des Jahres 1949 eingeschränkt. Die bestehenden Bindungen müssen jedoch erhalten bleiben. Man könnte sie eher noch stärken, nachdem die andere Seite in so freiwilliger und herausfordernder Weise den Rest von Vier-Mächte-Vereinbarungen für den östlichen Teil Berlins zerstört hat. Jedenfalls sind diese Bindungen zwischen dem größeren und dem kleineren Teil des freien Deutschlands nicht der Grund der gegenwärtigen Berlin-Krise. Wir sind alle daran interessiert, jener Teil des Hauses, so wie dieser und wie die Mitte, dass eine gemeinsame Verhandlungsbasis des Westens möglichst bald erreicht wird. Dabei muss der Westen sich auf das sowjetische Ziel einstellen, Berlin nur zu benutzen, um auf dem Weg über eine Isolierung der Bundesrepublik weltpolitisch eine entscheidende Schwächung des Westens überhaupt zu erreichen. Wir alle wünschen eine Entspannung. Berlin am allermeisten. Berlin am allermeisten. Aber sie darf nicht erkauft werden durch einen faulen Kompromiss, der als Ergebnis von Schwäche nur zu neuen Forderungen der anderen Seite und damit auf lange Sicht in die sichere Niederlage führen würde. Berlin ist ein Teil Deutschlands. Es gibt keine grundlegenden Veränderungen in Berlin, die nicht Veränderungen in Deutschland hervorrufen und bedeuten. Der in den letzten Jahren gemeinsam vertretene deutsche Standpunkt, dass es keine isolierte Berlin-Lösung gibt, bleibt richtig. Wir müssen deshalb eine Statusverschlechterung für West-Berlin ablehnen. Und wir fordern mit der Regierung und mit Ihnen allen die Beseitigung der Rechtsbrücke seit dem 13. August. Die Mauer muss weg.